Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, wobei wir auf das Ministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen heute verzichten müssen, personalbedingt. Aber dafür dürfen wir begrüßen Bettina Böhm als neue Pressesprecherin im Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Ja, ganz herzlichen Dank. Genau, mein Name ist Bettina Böhm und ich bin seit kurzem eine der Pressesprecherinnen im Pressereferat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und ich freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen. Dankeschön.
Wir freuen uns auch. Herzlich willkommen nochmal. Und ich darf Ihnen schnell noch unser kleines Begrüßungspaket überreichen.
Bitte schön. Dankeschön.
Dann starten wir mit dem Auswärtigen Amt.
Ja, zunächst, guten Morgen. Zunächst hätte ich eine Reiseankündigung für Sie. Außenministerin Baerbock wird am 1. und 2. August nach Paris reisen. Die Ministerin wird dort den französischen Außenminister zu einem politischen Gespräch treffen. Im Mittelpunkt wird sicherlich die gefährlich zugespitzte Lage im Nahen Osten stehen. Zudem wird es um den Krieg in der Ukraine und um europäische Fragen gehen. Uns ist in diesen Zeiten besonders wichtig, uns kontinuierlich mit unseren und eng mit unseren französischen Freundinnen und Freunden abzustimmen. Und vor diesem Hintergrund ist dieses Gespräch zu sehen. Die Ministerin wird sich in Paris zudem mit deutschen Olympiasportlerinnen und Sportlern treffen. Und Sie wissen ja, im Rahmen ihrer Deutschlandreise hat sie gestern bereits den Bundesstützpunkt Leverkusen besucht und sich dort mit Paralympics-Athletinnen und Athleten ausgetauscht. Und diesen Austausch mit deutschen Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern wird die Ministerin nun in Paris fortsetzen. Zudem wird sie einzelne Sportwettbewerbe besuchen. Mit ihrem Besuch möchte die Ministerin die Unterstützung der Bundesregierung für die deutschen Olympiasportlerinnen und Sportler und die Wertschätzung für unseren engsten Freund und Partner in Europa, Gastgeber Frankreich, zum Ausdruck bringen. Außerdem möchte sie im europäischen Sportsommer auch ein Zeichen dafür setzen, dass Europa ein großartiger Austragungsort für Sportgroßereignisse ist. Und die Ministerin drückt natürlich dem deutschen Olympiateam weiterhin fest die Daumen.
Gibt es Fragen zu dieser Reise? Bitte schön.
Mich würde mal interessieren, weil Herr Séjourné, der Außenminister, ja eigentlich ein Außenminister auf Abruf ist, wie damit umgegangen wird bei diesen Gesprächen. Kann da überhaupt irgendwie etwas Nennenswertes entschieden werden? Wie viel Entscheidungsgewalt liegt da noch beim französischen Außenministerium?
Es ist korrekt, dass der französische Außenminister geschäftsführend im Amt ist, aber natürlich findet Außenpolitik weiter statt und auch französische Außenpolitik findet weiter statt. Erst gestern haben wir sozusagen wichtige Bekanntmachungen aus Frankreich verfolgen können. Insofern in all den Belangen, die uns betreffen, ist der französische Staat einschließlich des Präsidenten außen- und sicherheitspolitisch natürlich weiterhin handlungsfähig.
Herr Hennig, dazu?
Ja, indirekt, sag ich mal, weil Sie ja das Thema Nahen Osten angesprochen haben. Herr Fischer, wie bewerten Sie jetzt die Lage im Nahen Osten?
Wollen wir
dazu gleich kommen?
Okay. Ich habe dazu Anmeldungen, deswegen lassen Sie uns das doch dann in einem Block abfertigen.
Ja. Dann hätte ich noch ein zweites Thema. Ich möchte nämlich die Attribuierung eines Cyberangriffes vornehmen. Im Jahr 2021 hat es einen schweren Cyberangriff auf das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie gegeben. Heute wissen wir, dass staatlich gesteuerte chinesische Cyberakteure zu Spionagezwecken das Netzwerk des BKG infiltriert haben. Der Angriff hat sich gegen eine staatliche Struktur gerichtet, die eine wichtige Funktion für eine Vielzahl staatlicher und privatwirtschaftlicher Einrichtungen auch im Kritisbereich wahrnimmt. Wir konnten dies im Rahmen eines nationalen Attribuierungsverfahrens auf Grundlage einer gründlichen technischen Analyse feststellen. Die Verantwortlichkeit können wir chinesischen staatlichen Akteuren zuordnen. Dazu liegen uns belastbare Informationen unserer Nachrichtendienste vor. Die Bundesregierung verurteilt den Cyberangriff staatlich gesteuerter chinesischer Akteure gegen das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie auf das Schärfste. Und die Bundesregierung fordert China auf, derartige Handlungen zu unterlassen und zu unterbinden. Und der chinesische Botschafter ist einbestellt. Gemeinsam mit unseren Partnern treten wir derartigen Cyberaktivitäten, die sich gegen Deutschland richten, entschieden entgegen. und treten gemeinsam mit unseren Partnern für verantwortliches und regelbasiertes Verhalten im Cyberraum ein und für die Einhaltung internationaler Cybernormen. Das chinesische Agieren steht im Widerspruch dazu.
So, ja, ich kann vielleicht fürs BMI und die Sicherheitsbehörden einmal ergänzen. Das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie gehört auch zum Geschäftsbereich des BMI. Insofern waren wir intensiv damit befasst und für die Cyber- und Spionageabwehr innerhalb Deutschlands und die Durchführung solcher umfassenden Untersuchungen, Analysen, Ermittlungen ist primär das Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig, was hier natürlich gemeinsam mit unserer Cybersicherheitsbehörde BSI sehr intensiv ermittelt und diesen Angriff analysiert hat. Das Ergebnis, dann auch natürlich unter Einbeziehung weiterer Behörden, weiterer Partner, ist das, was Herr Fischer gerade vorgetragen hat. Die Sicherheitsbehörden haben diesen Cyberangriff, der jetzt staatlichen chinesischen Akteuren zuzuordnen ist, sehr umfassend untersucht. Es sind dabei sogenannte Verschleierungsnetzwerke genutzt worden. Das heißt, die Angreifer kompromittierten Endgeräte von Privatpersonen und Unternehmen, um durch diese verschleierten Systeme dann Zugriff auf das System des BKG zu bekommen. Dadurch waren Teilnetzwerke des BKG betroffen. Diese Angriffe konnten vollständig gestoppt werden und auch sichergestellt werden, dass die Angreifer nicht mehr auf das System des BKG zugreifen können. Es sind natürlich auch umfassende Schutzmaßnahmen, vor allen Dingen zusammen mit dem BSI, getroffen worden, dass sich solche Angriffe möglichst nicht wiederholen. Das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie ist jetzt nicht die bekannteste Bundesbehörde im Geschäftsbereich des BMI, aber eine sehr wichtige, weil sie bundesweit für Behörden, für Betreiber kritischer Infrastrukturen, für Geoinformationssysteme Geodaten, und zwar amtliche Geodaten, zur Verfügung stellt und insofern eine sehr wichtige Behörde und ein sehr wichtiger Informationsdienstleister für Geodaten ist und damit offenbar auch zum Angriffsziel geworden ist. Aus Sicht der Bundesinnenministerin, die sich natürlich auch noch äußern wird, zeigt dieser schwere Cyberangriff die Gefahr durch chinesische Spionage und durch chinesische Cyberattacken. Sie finden dazu sehr umfassende Ausführungen im aktuellen Verfassungsschutzbericht, den die Bundesinnenministerin gerade erst hier zusammen mit dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Herrn Haldenwang, im Juni vorgestellt hat, sowohl zu chinesischer Spionage als auch zu chinesischen Cyberattacken und der Entwicklung der letzten Monate und der letzten ein, zwei Jahre. Wie gesagt, sehr umfassende Ausführungen im Verfassungsschutzbericht vor dieser Nutzung von Verschleierungsnetzwerken durch verschiedene chinesische sogenannte APT-Gruppierungen, also Angreifer, Netzwerke-Gruppierungen, hat das Bundesamt für Verfassungsschutz auch im vergangenen Jahr gewarnt. Und insbesondere im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der kritischen Infrastrukturen, aber eben auch im Bereich der Behörden vor solchen Szenarien gewarnt und gemeinsam mit dem BSI natürlich Empfehlungen gegeben, wie man sich vor solchen Angriffen schützen kann. So viel vielleicht für den Moment.
Herr Vollrat dazu.
Können Sie was sagen, notfalls auch unter drei, welche, inwieweit sicherheitsrelevante Daten abgezogen wurden, wie der Schaden da sozusagen ist?
Wir sprechen ja von einem schweren Cyberangriff, wie der stattgefunden hat und dass auf Teile der Netzwerke des BKG Zugriff bestand, das habe ich ja beschrieben. Näheres nennen wir unter 1, 2 oder 3 nicht, weil das natürlich Rückschlüsse auf die Angriffsweisen und auch die möglichen abgeschöpften Daten durch Angriffsgruppierungen zulässt. Sie sehen aber ja auch an der Dauer der Ermittlungen und der Attribuierung, die jetzt stattgefunden hat, wie umfassend das untersucht wurde.
Dann Herr Hennig dazu.
Herr Fischer, Sie haben von chinesischen staatlichen Stellen gesprochen. Können Sie das ein bisschen konkretisieren, wer genau das ist?
Das werde ich nicht weiter konkretisieren. Ich glaube, es ist deutlich genug.
Herr Fischer, eine Frage. Der Angriff, sagten Sie, war 2021, ist dann aber abgeschlossen. Also nach 2021 gab es keinen Zugriff mehr.
Ja, nach meinem Kenntnis fand der Vorfall 2021 statt.
Vor 21.
Fand er 2021 statt.
Und warum? Genau, ich kann auch noch mal ergänzen, Herr Krämer, dass auch aus Sicht der Sicherheitsbehörden, die das untersucht haben, es als gesichert gelten kann, dass der Akteur erfolgreich aus den Netzwerken des BKG wieder ausgeschlossen werden konnte.
Und warum dauert es 3 Jahre, die Untersuchung durchzuführen?
Das sind sehr umfassende Ermittlungen der Sicherheitsbehörden, die da stattfinden und darauf beruht dann das Attribuierungsverfahren, wofür ja das Auswärtige Amt dann zuständig ist.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Delft?
Ja, eine Frage ans Innenministerium. Ist das, gibt es ähnliche Fälle, die auch momentan untersucht werden, wo man möglicherweise auch noch chinesische Angriffe vermutet? Und dann an Herrn Fischer eine Wissensfrage. Wie oft wurde eigentlich jetzt in der Vergangenheit der chinesische Botschafter ja einbestellt? Ist das sozusagen ein singulärer Vorgang oder ist das in der Vergangenheit schon öfter passiert? Ich habe da keinen Überblick, ich weiß nicht, ob Sie den haben.
Zum ersten Teil der Frage, natürlich werden weitere Vorfälle untersucht und gibt es eine angespannte Bedrohungslage im Bereich der Cybersicherheit, gibt es Vorfälle, aber wir ordnen die eben erst zu, wenn so sorgfältige und umfassende Ermittlungen und technische Analysen stattgefunden haben, wie es die jetzt eben in diesem Fall gab. Sie wissen, die letzte Attribuierung, die hier vorgenommen wurde, war die Angriffskampagne gegen die SPD und diverse weitere. Das war, glaube ich, Anfang Mai.
Was Ihre Frage betrifft, der chinesische Botschafter wurde zuletzt 1989 nach der Niederschlagung des Aufstands in Tiananmen einbestellt.
Herr Vollrat nochmal.
Ja, nochmal eine davon ausgehend eine weitergehende Frage. Während des Kalten Krieges war es ja üblich, sozusagen öffentlich zugängliche Karten nicht mit denselben Informationen zu spicken wie die internen, also bestimmte Sachen auszuschließen, Infrastruktur. Wäre das eine Möglichkeit, diese Praxis wieder einzuführen oder ist das im Zeitalter von Satelliten überflüssig?
Also da würde ich Sie empfehlen, sich vielleicht direkt mal ans Bundesamt für Kartografie und Geodäsie zu wenden, die da ja, was Geoinformationssysteme angeht, sozusagen die Expertinnen und Experten in Deutschland sind. Auch sozusagen für Ihre historische Frage, die kann ich von hier aus nicht beantworten, aber Aufgabe des BKG ist es gerade auch eben öffentlich verlässliche Geodaten zur Verfügung zu stellen und die auch sehr vielen Dienstleistern zur Verfügung zu stellen, die sie dann webbasiert aufbereiten in diversen Geoinformationssystemen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Sehe ich im Moment nicht. Dann kommen wir zum Komplex Nahost und zurück zu Herrn Hünig.
Herr Fischer, Herr Büchner, die Frage geht an Sie. Wie bewerten Sie denn jetzt die Lage im Nahen Osten nach dem Schlag gegen Hisbollah durch Israel und den Tod des Hamas-Führers in Teheran?
Ja, würde ich mal beginnen. Wir haben die Meldung zur Kenntnis genommen, dass der Chef des Hamas-Politbüros im Iran getötet wurde. Die Bundesregierung hat dazu keine eigenen Erkenntnisse und kann sich daher auch nicht im Einzelnen dazu einlassen. Klar ist aber, dass die gesamte Region sich in einer äußerst gefährlichen Lage befindet und niemand daran Interesse haben kann, diese weiter anzufeuern. Sie wissen, dass die Bundesregierung mit ihren Partnern alles unternimmt, alle diplomatischen Kanäle nutzt, um eine Eskalation und einen regionalen Flächenbrand zu verhindern. Und diese Bemühungen werden wir sicher auch noch weiter verstärken.
Von meiner Seite vielleicht ist es essentiell, dass eine weitere Eskalation und ein regionaler Flächenbrand verhindert wird. Wir rufen alle Akteure zur maximalen Zurückhaltung auf. Die Logik gegenseitiger Vergeltungsschläge ist ein Irrweg. Und es gilt jetzt vor allen Dingen, kühlen Kopf zu behalten und mit kühlem Kopf zu reagieren, denn die überaus angespannte Lage im Nahen Osten darf auch im Interesse der Menschen dort nicht weiter eskalieren und auch deshalb setzen wir unsere Bemühungen um eine Deeskalation mit Hochdruck fort.
Eine Frage noch ans BMI, inwieweit wird der Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland verstärkt?
Der ist ja nach dem 7. Oktober, nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel stark erhöht worden und das gilt auch weiterhin und dabei schauen die deutschen Sicherheitsbehörden natürlich immer auf die Lage im Nahen Osten und wissen, dass sich Eskalationen im Nahen Osten auch auswirken können auf die Sicherheitslage, auf sogenannte Resonanzstraftaten, auf das Versammlungsgeschehen in Deutschland. Nach wie vor gibt es ja auch gerade in den Großstädten, gerade in Berlin, viele Demonstrationen, insbesondere aus dem pro-palästinensischen Spektrum. Das ist für die Berliner Polizei sicherlich ein sehr großer Kraftakt, damit immer wieder umzugehen. Insgesamt sind es ja vor allen Dingen die Polizeibehörden der Länder, die einerseits den Schutz treffen für jüdische und israelische Einrichtungen und denen auch immer der Lage anpassen. Wenn sich eine Gefährdung weiter erhöht, dann wird auch der Schutz weiter erhöht und auch das gesamte Versammlungsgeschehen Fahndungsgeschehen bewältigen müssen. Dabei bekommen sie auch immer wieder Unterstützung natürlich von Einheiten der Bundespolizei. Aber primär sind es die Länder und denen gebührt dafür natürlich auch großer Dank, dass seit dem 7. Oktober so umfassende Schutzvorkehrungen getroffen werden.
Herr Tafikmir.
Herr Fischer, Iran sieht ja Israel in diesem Angriff und auch wenn Israel nicht das zugegeben hat, aber so ein Angriff war ein großer logistischer Angriff und hat gesagt, dass es auch Vergeltung ausüben wird. Und eine zweite Frage in diesem Zusammenhang, glauben Sie, dass dieser Angriff, der ja wirklich ein massiver Angriff auch war, jetzt die Verhandlungen zwischen Hamas und Israel noch weiter erschweren wird?
Also zum einen werde ich jetzt sicherlich nicht für Israel sprechen, sozusagen, wer die Verantwortung trägt und ob Israel sie trägt, das müssten Sie schon die israelische Regierung fragen. Deshalb werde ich jetzt auch nicht spekulieren, da wir auch noch nicht ganz genau wissen, was eigentlich abgelaufen ist. Wir wissen aus den Bestätigungen der Hamas und des Iran, dass der Hamas-Führer Haniyeh bei dem Angriff getötet worden ist, aber Näheres kann ich Ihnen hier zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Und was ich gerade schon gesagt habe, es muss jetzt darum gehen, kühlen Kopf zu behalten und alles dafür zu tun, zu deeskalieren und auch die Chance auf ein Geiselabkommen und ein Waffenstillstand in Gaza darf jetzt nicht verspielt werden. Das sozusagen die Verhandlung möglicherweise jetzt nicht einfacher geworden ist, ist vermutlich nicht falsch, aber gleichzeitig gilt es doch jetzt umso mehr darauf hinzuwirken, dass es für die Menschen in Gaza zu einem Waffenstillstand kommt und dass die immer noch festgehaltenen Geiseln und die unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten werden, jetzt bald freikommen. Und deshalb unser Appell an alle Beteiligten, jetzt schnell ein Abkommen zu schließen über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln.
Zusatz?
Fischer, hat der Iran das Recht, Vergeltung auszuüben nach diesem Angriff? Gestehen Sie dem Iran dieses Recht ein?
Wie ich schon sagte, wir wissen ja noch nicht einmal, was genau passiert ist und wer den Angriff ausgeübt hat. Sozusagen. Von daher würde ich mich jetzt mit Schlussfolgerungen sehr zurückhalten. Und im Übrigen ist es ja so, und das wissen wir auch, dass der Iran eine Reihe von terroristischen Organisationen in der Region unterstützt, ausbildet, berät und zu einem gewissen Grade auch lenkt. Dazu gehört die terroristische Hezbollah im Libanon. Dazu gehören die Houthis im Jemen, die immer wieder auch Israel angreifen, aber besonders auch die internationale Schifffahrt und, das haben wir schon einmal erwähnt, die besonders in den letzten Wochen ihre Angriffe noch einmal gesteigert hat. Und dazu gehören Milizen in Syrien und in Irak.
Herr Netz?
Ja, Herr Fischer, Sie sprachen gerade vom Ruf nach kühlen Köpfen. Es sind ja wohl eher hitzige, die diese Eskalation auslösen. Inwieweit können sich diese hitzigen Köpfe im Nahen Osten denn nach wie vor auf die deutsche Staatsräson inzwischen 16 Jahre alt verlassen, also auf die Generalaussage für die Existenz und Sicherheit Israels zu sorgen, sie zu gewährleisten? Ist das nicht mehr und mehr, ist jetzt ein bisschen Meinung drin, aber ich hoffe nicht allzu viel, überhaupt noch kompatibel mit dem Inhalt der deutschen Staatsräson, was da an gezielten Tötungen, an präventiven Tötungen, an Bombardierungen fremder Länder zusammenkommt?
Ich hoffe nicht, dass Sie hier gerade das Existenzrecht Israels in Frage gestellt haben. Also Deutschland steht zur Existenz und Sicherheit Israels. Und was die Frage der Staatsräson angeht, dann würde ich Sie auf die Herzliya-Rede der Ministerin verweisen, in der sie sozusagen die deutsche Position zu diesem Thema ausbuchstabiert hat. Können Sie auf unserer Webseite nachlesen.
Zusatz?
Ja, ich meinte mehr die Gedanken, die dieser Tage in einem bemerkenswerten Interview im Deutschlandfunk mit Kenneth Ross von der Human Rights Watch Organisation auch dargelegt wurde. Also stellt man sich bei Ihnen im Kanzleramt gar keine Rückfragen zur Gültigkeit dieser 16 Jahre alten, verdienstvollen Staatsräson?
Also wie gesagt, die Ministerin hat sich ja erst vor kurzem in Israel zu dem Thema geäußert und glaube ich auch sehr differenziert dargestellt, dass wir zur Sicherheit und zur Existenz des Staates Israels stehen. Gleichzeitig sind für uns Menschenrechte und Völkerrecht natürlich eine andere Grundlage deutscher Außenpolitik. Und sie hat da sehr genau dargelegt, wie das beides zusammenkommt und hat sich, wie gesagt, zur Existenz Israels bekannt und zur Sicherheit des Landes, aber gleichzeitig natürlich darauf hingewiesen, dass zum Beispiel bei dem Recht auf Selbstverteidigung, was Israel im Gazastreifen ausübt, das humanitäre Völkerrecht gilt und auch zu beachten ist. Und sie hat sich ja auch sehr deutlich zu den extremistischen Siedleraktivitäten beispielsweise im Westjordanland bekannt. Also insofern finde ich Ihre Frage ein wenig unterkomplex, wenn ich das so sagen darf.
Herr Toffignier.
Herr Fischer, eine Lernfrage. Wie steht grundsätzlich die Bundesregierung zu gezielten Tötungen? Unabhängig, ob es jetzt Israel war oder nicht. Was ist die Politik der Bundesregierung?
Wir müssen ja erstmal definieren, was eine gezielte Tötung ist.
Gezielte Tötung, es wurden jetzt Führer von Hamas und Hezbollah innerhalb von 48 Stunden getötet. Das ist eine gezielte Tötung.
Und das ist jetzt Ihre Behauptung.
Ja, wie ist denn Ihre Politik? Sie müssen doch jetzt sagen, Sie müssen eine Politik haben. Also wenn jetzt Israel eine gezielte Tötung macht, ist das für Sie akzeptabel, ist nicht akzeptabel? Sie müssen doch dazu eine Stellungnahme.
Ich glaube, das kann man jetzt nicht im Abstrakten diskutieren. Und ich glaube, was ich dazu zu sagen habe, habe ich gerade gesagt.
Herr Alipur, dazu? Bitte.
Können Sie vielleicht darstellen, inwiefern man sich schon mit EU-Partnern jetzt speziell zu diesem Fall ausgetauscht hat und welche Maßnahmen man da ins Auge fasst, um eine Eskalation zu verhindern und vielleicht auch, ob der Kanzler sich in seinem Urlaub auch an der Diplomatie beteiligt?
Ja, wie Sie wissen, ist der Bundeskanzler immer im Dienst und selbstverständlich an über all diese Themen informiert. Aber darüber hinaus gilt natürlich, dass wir uns mit unseren Partnern in der EU und darüber hinaus intensiv über alle aktuellen sicherheitspolitischen Fragen austauschen.
Ja, und von meiner Seite kann ich sagen, dass die Außenministerin und das Auswärtige Amt natürlich in engstem Kontakt mit unseren Partnern in der Europäischen Union, aber auch den Vertreterinnen und Vertretern in der Region des Nahen Ostens steht. Wir haben hier am Montag schon drüber gesprochen, dass erst am Wochenende ein Telefonat mit dem iranischen Außenminister stattgefunden hat. Es hat diverse Kontakte mit Akteuren in der Region seitdem gegeben. Ich habe Ihnen angekündigt, dass die Außenministerin sich morgen mit ihrem französischen Kollegen abstimmen wird. Also wenn Sie so wollen, die Diplomatie läuft auf Hochtouren und unser gemeinsames Ziel ist es, dazu beizutragen, die Lage zu deeskalieren, sowohl im EU- als auch im G7-Rahmen.
Danke.
Dann Herr Toffignier nochmal zu Nahost, aber unter einem anderen Schwerpunkt.
Genau, zum Thema Gaza. Das UN-Menschenrechtsbüro hat Israel beschuldigt, dass es massiv palästinensische Gefangene foltert. Es gab eine Vergewaltigung eines männlichen Gefangenen und dass weiterhin die Gefangenen, was die UN gesagt hat, erbärmlichen Zustand ist. Ich bitte eine Reaktion dazu.
Wir haben dieses Thema ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal angesprochen hier und auch die Ministerin hat in der Herzliya-Rede, die ich vorhin erwähnt habe, ist sie auch bereits auf dieses Thema eingegangen und hat sich eindeutig positioniert und hat auch dieses Thema in den bilateralen Gesprächen immer wieder angesprochen. Und sie hat dabei immer wieder klar gemacht, dass es internationale Standards zur Behandlung von Gefangenen gibt, an die sich die israelische Regierung halten muss und dass diese Vorwürfe dringend aufgearbeitet und aufgeklärt gehören und dass palästinensische Gefangene mit Respekt für ihre Menschenwürde zu behandeln sind. Und wir fordern von Israel, auch das haben wir hier schon häufiger erwähnt, den Zugang zu Gefangenen zu gewährleisten, etwa durch das IKRK und auch ein Ende der sogenannten Administrativhaft. Und wenn ich sozusagen aus der Herzliya-Rede kurz zitieren darf, sagte sie dort, ich muss zugeben, gerade mit diesem Wissen um Israels demokratische Stärke finde ich bestimmte Berichte so verstörend, die Vorwürfe der Misshandlungen von Gefangenen aus Gaza, nicht nur im Lager Tayman. Berichte wie extremistische Siedler im Westjordanland Palästinenser brutal aus ihren Häusern vertreiben, viel zu oft ohne angemessen strafrechtlich verfolgt zu werden.
Herr Nees, nochmal.
Ja, Ihre Befürchtung über Unterbrechungen oder längere Pausen bei den Verhandlungen, Freilassung der Geisel etc., Waffenruhe, ist schon zum Ausdruck gebracht worden. Gibt es Erkenntnisse im Außenministerium hier über die Ruhe, die zu herrschen scheint im gesamten arabischen Lager? Also man hört von da, selbst wenn man in Al Jazeera guckt, nicht viel, dass irgendjemand auch nur eine Ambition hat, die Verhandlungen zu forcieren, weiterzutreiben, neue unter anderen Aspekten zu starten etc. Ist da der Bundesregierung, ist da dem Außenministerium hier irgendetwas bekannt oder ist das wirklich die Ruhe, nicht vor dem Sturm, aber die anhaltende seit längerem?
Also die Gespräche über die Freilassung der Geiseln und einen Waffenstillstand laufen weiter. Sie wissen ja, dass sich gerade erst in Rom Gespräche gegeben hat. Insofern, nur weil da nicht täglich drüber in den Medien berichtet wird, heißt das ja nicht, dass es nicht stattfindet.
Herr Ayers.
Aber die Israelis, die verweigern eigentlich. Sie machen immer Blockade gegen jede Abkommen wegen Freilassung der Geiseln. Also ist das nicht Enttäuschung der Bundesregierung? Und zwar freut sich die Bundesregierung, weil Ismail getötet worden ist. Danke.
Zunächst zu den Verhandlungen. Die Bundesregierung unterstützt mit ganzer Kraft den Biden-Plan, der ja auch von den Vereinten Nationen endorsiert worden ist. Und wir tun alles dafür, dass es auf dieser Grundlage zu einer raschen Einigung auf einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln kommt.
Wenn ich darf, ich würde in dem Zusammenhang gerne nochmal zu Ihrer Frage, Herr Torwig, nie eine Ergänzung zu dem machen, was Herr Fischer gesagt hat. Da widerspreche ich in keinem Punkt und kann ich alles so unterstützen. Aber ich möchte gern doch nochmal sagen, und zwar immer auch vor dem Hintergrund, selbstverständlich müssen alle Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht aufgeklärt werden. Klar ist aber auch, es gibt keine Gleichrangigkeit da der Konfliktpartner, sondern, und da unterscheidet Israel natürlich von der Hamas. Israel ist ein demokratischer Rechtsstaat mit einer unabhängigen Justiz. Und das heißt, dass mögliche Verstöße, die dort in diesem Konflikt festgestellt werden oder behauptet werden, dass die auch in Israel untersucht und geahndet werden können.
Henning nochmal und dann wollen wir das Thema auch abschließen.
Ja, Herr Fischer, es geht um die Rolle des NATO-Partners Türkei. Die Türkei hat den Anschlag auf den Hamas-Führerschaft verurteilt und Israel vorgeworfen, einen Krieg anzetteln zu wollen. Auch Präsident Erdogan hat ja schon angekündigt oder angedeutet oder damit gedroht, dass sich die Türkei militärisch da einmischen wolle. Vor diesem Hintergrund, wie bewerten Sie die Aussagen der Türkei?
Ich glaube, die stellvertretende Regierungssprecherin hat sich dazu ja bereits hier am Montag geäußert.
Dann wechseln wir in die Innenpolitik. Herr Polanski.
Vielen Dank. Ich hätte eine Frage an das Wirtschaftsministerium, bitte. Es geht um die Quartalszahlen des Statistischen Bundesamtes, was das Wachstum angeht, die ja gestern bekannt geworden sind oder die ja gegeben worden sind. Statt des erwarteten leichten Aufschwungs gibt es jetzt einen leichten Abschwung wieder. Wie bewertet das Wirtschaftsministerium diese Zahlen, auch angesichts der Hoffnung, die man sich ja gemacht hat, dass es jetzt einem Aufschwung kommt?
Ja, die konjunkturelle Entwicklung hat sich zu Jahresbeginn leicht belebt. Wie Sie es gerade sagen, nun verläuft die Erholung der deutschen Wirtschaft schwächer als zu Jahresbeginn angenommen. Auch infolge der verhaltenen Auslandsnachfrage, vor allem die Investitionstätigkeit bei Maschinen, bei Anlagen und bei Bauten als Wachstumsträger, ja, auch unsere Auslandsnachfrage ist schwach und ist leicht zurückgegangen. Aber auf eine Belebung der Konsumentwicklung deuten auch die jüngsten Daten des GfK Konsumklimaindexes. Die Verbraucherstimmung im Juli hat sich spürbar erholt. Die Einkommensaussichten im Juli kletterten auf den höchsten Stand seit Oktober 21. Die Anschaffungsneigung legte zu und erreichte den höchsten Stand seit 2022. Allerdings konnte diese Nachfrage, diese Binnennachfrage, also diese positive Tendenz nicht kompensieren, diese schwache Auslandsnachfrage. In der zweiten Jahreshälfte dürfte die Konjunktur aber infolge der dann nach unserer Einschätzung günstigen Rahmenbedingungen aus derzeit weiter steigenden Löhnen, nachlassender Inflation nach unserer Einschätzung und einer Belebung der Auslandsnachfrage wieder in Fahrt kommen. Belegt wird das auch dadurch, dass diese Einschätzung auch die Bundesbank teilt in ihrem aktuellen Monatsbericht.
Welche Erwartungen haben Sie dann an die Wachstumsinitiative? Es wurde ja mal gesagt, 0,5% plus im nächsten Jahr. Das bezweifeln ja viele, dass es überhaupt damit zu schaffen ist.
Ja, generell zur Wachstumsinitiative, das ist ja ein Projekt der Bundesregierung, würde ich gerne an den Regierungssprecher verweisen. Prinzipiell kann ich sagen, dass wir natürlich an der Umsetzung der Wachstumsinitiative zügig arbeiten und die zügig umsetzen, weil da natürlich mit allen betroffenen Ressorts auch im Gespräch sind, die nächsten wichtigen Schritte jetzt umsetzen, weil da natürlich ein wesentlicher Aspekt liegt, um das Wachstum nach oben zu bringen.
Ich kann das nur bestätigen. Das Kabinett hat, wie Sie wissen, in den Sitzungen am 17. und 24. Juli die ersten steuerlichen Maßnahmen schon auf den Weg gebracht. Und zwar die Verlängerung, Ausweitung der degressiven Abschreibung, die Reform der Sammelabschreibung durch Einstieg in die Gruppen- bzw. Poolabschreibung, die Ausweitung der steuerlichen Forschungsförderung, den Ausgleich der kalten Progression, die Überführung der Steuerklassen 3 und 5 in das Faktorverfahren ab 2026 und die Entfristung der Stromsteuerentlastung für Unternehmen. Das ist ja schon ein großes Paket. Und die Bundesregierung möchte, dass alle Maßnahmen der Wachstumsinitiative noch in diesem Jahr verabschiedet oder umgesetzt werden. So viel kann ich dazu zurzeit sagen.
Herr Krämer.
Ich würde gerne noch mal nachhaken, was die nächsten Schritte sind, weil Sie ja selbst betonen, wie wichtig es ist, jetzt, dass jetzt zügig weitere Maßnahmen umgesetzt sind. Und vor dem Hintergrund, dass aber auf 3 Wochen lang gar keine Kabinettssitzung angesetzt ist, würde ich Sie gerne fragen, Frau Unrath, was sind die nächsten Schritte und wann werden die beschlossen?
Also dass eine Kabinettssitzung nicht stattfindet, heißt ja nicht, dass die Bundesregierung nicht arbeitet. Es wird ja auch in den Ministerien gearbeitet, auch wenn keine Kabinettssitzungen sind oder Dinge beschlossen werden. Selbst wenn Dinge beschlossen werden können, können die im Umlaufverfahren beschlossen werden. Und die Bundesregierung ist immer in der Lage, sich zu einer Kabinettssitzung zusammenzuschließen, wenn die Notwendigkeit besteht. Zumindest kann ich das für den Bundeswirtschaftsminister sagen. Wichtig ist, dass wir jetzt, das hat der Regierungssprecher gesagt, innerhalb der Bundesregierung das gemeinsam besprechen, was wie umgesetzt werden kann. Das läuft derzeit und dementsprechend läuft es auch in den Ministerien, auch bei uns, wie wir Dinge umsetzen werden. Ich kann Ihnen jetzt keine Details nennen, was jetzt wann kommt, aber das werden wir sicherlich zügig vorlegen.
Herr Steiner?
Ja, auch an Sie, Frau Unrath. Es ist hier bemerkenswert, wenn man sich anschaut, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Innerhalb Europas läuft es ja doch deutlich auseinander. Jetzt haben Sie gerade darauf verwiesen, dass der Maschinenbau beispielsweise momentan exportschwach sei. Traditionell ist allerdings das ja auch ein Bereich, in dem viel in die EU exportiert wird. Heißt das aus Ihrer Sicht, dass die EU-Nachfrage nach deutschen Gütern in dem Bereich jetzt aus irgendwelchen Gründen speziell schwächelt?
Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wo die Nachfrage jetzt nicht vorhanden ist, ob das jetzt seitens der EU ist oder weitergeht. Feststeht, dass es natürlich eine mangelnde Nachfrage aus China ist. Das kann ich Ihnen bestätigen. Aber ob das jetzt speziell auch die EU trifft, da liegen mir jetzt derzeit keine Zahlen
vor. Dann haben wir noch einen Nachtrag von Herrn Fischer.
Genau, weil Sie vorhin fragten, was wir tun. Ich kann Ihnen jetzt bestätigen, dass soeben der Krisenstab der Bundesregierung zur Lage im Nahen Osten zusammengetreten ist. Sie wissen ja, der Krisenstab hat am Freitag und am Montag getagt und heute jetzt aufgrund der Ereignisse der letzten Nacht wird er erneut tagen.
Wenn jetzt mit einer Nachfrage.
Ja, nur eine kurze Nachfrage, weil Herr Fischer ja vor ein paar Tagen gemahnt hat, alle Deutschen mögen aus dem Libanon ausreisen, ist das in gehörigem Maße geschehen oder haben Sie da noch Sorgen oder wie bewerten Sie das Zwischenergebnis?
Wir machen uns natürlich weiter Sorgen und rufen weiterhin alle deutschen Staatsangehörigen, die sich noch im Libanon aufhalten, zur sofortigen und umgehenden Ausreise auf. Wir haben alle gesehen, dass die Situation sich buchstäblich über Nacht weiter zuspitzen kann. Wir wissen nicht, wie lange Flughäfen offen bleiben. Was ich Ihnen berichten kann, ist, dass die Anzahl der Deutschen, die sich auf der Elefantliste befinden, also unserer sogenannten Krisenvorsorgeliste, seit Montag von rund 1.300 auf 1.800 Personen gestiegen ist, was zeigt, das, was wir vermutet haben, dass sich viele Deutsche im Libanon aufhalten, ohne sich zu registrieren. Und es zeigt gleichzeitig, dass der Ernst der Lage angekommen ist, weil das ist schon eine sehr sprunghafte Steigerung um 500 Personen innerhalb von zwei Tagen.
Herr Steiner, dazu und dann wollen wir das Thema wirklich abschließen.
Rein technische Nachfrage. Bei der Elefantliste ist es aber so, dass die Leute sich nicht abmelden, wenn sie ausreisen. Ist das korrekt?
Ja, wir rufen sie dazu auf, sich abzumelden, wenn sie ausreisen. In der Tat, es gibt sozusagen Leute, die im Land sind und sich nicht registriert haben. Und es gibt nach den Erfahrungen einzelne wenige Fälle, die dann auf der Liste stehen bleiben. Aber sozusagen, das ist der Informationsstand, den wir haben. Und das sind die Deutschen, die wir im Libanon über unsere Kommunikationsmittel wie den Landsleutebrief direkt erreichen können. Und deshalb auch von hier nochmal der Appell, sich wirklich auch in diese Krisenvorsorgeliste einzuschreiben, weil wir dort dann regelmäßig auch Verhaltenshinweise verteilen werden.
Mir ging es nur um die Einordnung der Zahl. Die 1800 ist jetzt sozusagen diejenigen, die momentan auf der Elefantliste stehen.
Genau.
Das müssen aber nicht zwingend, also muss jetzt nicht zwingend ein Indikator dafür sein, dass von den 1800 auch 1800 noch im Libanon sind.
Also es sind 1800 Leute, die angeben, sich im Libanon aufzuhalten.
Herr Kremer, können Sie es kurz machen?
Ich wollte eigentlich nur noch fragen zu dem Krisenstab der Tag. Ist da noch im Laufe des Tages eine Kommunikation hinterher zu erwarten?
Das schauen wir dann, wenn der zu Ende getagt hat.
Das ist wann?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Im Regelfall tagt so ein Krisenstab zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden, aber das hängt vom Einzelfall ab. Insofern, ich habe schon Krisenstäbe mitgemacht, die deutlich länger gedauert haben und Krisenstäbe, die auch nach kürzerer Zeit zu Ende waren. Heute würde ich vermuten, dass es eher ein längerer wird.
Okay. Herr Alipur mit einem neuen Thema. Es geht um den Verteidigungshaushalt.
Ja, nicht direkt Verteidigungshaushalt, aber ich bin wahrscheinlich auch trotzdem ein bisschen spät mit dem Thema an das Außenministerium, weil die Außenministerium nochmal ihre Forderung nach höheren Sicherheitsausgaben in Europa und Deutschland unterstrichen hat und einen Sicherheitshaushalt gefordert hat. Da würde mich nochmal interessieren, ob Sie vielleicht erklären können, was sie genau vorschlägt, woher diese Mehrausgaben kommen sollen, welche Geldquellen ihr da vorschweben.
Ja, sie hat sich ja gelegentlich zu diesem Thema geäußert und Sie können das durchaus auch in den Interviews der letzten Zeit nachlesen. Und sozusagen ein Satz, der mir in Erinnerung ist, lautet ungefähr so, jetzt sozusagen kann ich den nicht wörtlich zitieren, ist, am Ende haben wir die Schuldenbremse gerettet, aber die Ukraine verloren. Das kann ja nicht das Ziel sein.
Okay, wenn ich nochmal nachfragen darf, Sie hat ja auch explizit die europäische Ebene angesprochen. Schlägt das Außenministerium da auch höhere EU-Mittel vor und in welcher Form? Also Eigenmittel oder auch tatsächlich Bonds oder genau, welche Vorstellungen hätten Sie da idealerweise?
Naja, wir arbeiten ja immer mit unseren europäischen Partnerinnen und Partnern an den am europäischen Haushalt. Der aktuelle Haushalt gilt bis 2027. Die neuen Haushaltsberatungen für die neue Periode werden jetzt beginnen. Und natürlich ist es immer wichtig, dass die Europäische Union über eine ausreichende Mittelausstattung verfügt.
Herr Vollrath, hatten Sie sich dazu gemeldet? Hatten Sie sich dazu gemeldet? Okay.
Eine Frage ans BMVG. Nach unserer Kenntnis sind in dieser jetzt aktuellen Situation die Anträge auf Dienstzeitverlängerung von Soldaten auf Zeit, also Offizieren, allesamt abgelehnt worden oder in erhöhter Zahl. Und es ist den Betreffenden gesagt worden, dass bis 2025 praktisch keine Verträge mehr verlängert werden. Und das, obwohl die Betreffenden selbst von ihren Einheiten gebeten worden sind, nochmal zu verlängern, weil man erfahrene Offiziere braucht und zu wenig Personal hat. Und dass außerdem Leute auf ihren Dienstposten nicht mehr befördert werden, also auf dem Hauptmannsposten immer noch Oberleutnant bleiben. Sind Ihnen diese Vorfälle bekannt? Und wenn ja, wie verträgt sich das mit der Frage Personalaufstockung, Zeitenwende?
Ich versuche es mal so, zunächst mal konkret auf Ihre Frage. Liegen mir keine Informationen vor, wie sich dieser Sachverhalt erklärt. Das kann ja auch mal Gründe haben, dass es sehr viele Anträge gibt auf Übernahme in das Verhältnis eines Berufssoldaten oder einer Berufssoldatin. Aber die Schwankung dürfte nicht so groß sein. Hier müsste ich Ihnen also die konkrete Antwort erstmal schuldig bleiben und werde mich bemühen, das nachzuliefern. Das andere ist natürlich ein Haushaltsaspekt. Das haben Sie vollkommen richtig angesprochen. Da sind wir wieder bei dem Thema. Sie wissen alle, in welcher Phase wir uns bei den Haushaltsverhandlungen befinden. Personalkosten werden aber zunehmend natürlich eine Rolle spielen. Und da ist es so, dass der Einzelplan 14, dadurch, dass wir viele Investitionen in das Sondervermögen umgeschichtet haben, mit den Betriebskosten sehr weit ausgelastet ist. Wir können also nur so viel Geld auch für Neueinstellung von Personal ausgeben, wie uns zur Verfügung gestellt wird. Das gilt ja nicht nur für Personal, das gilt für alles. Also nochmal vielleicht zur Erinnerung, das Sondervermögen der Bundeswehr ist eine Anfangsfinanzierung, um die Defizite, die sich in den letzten Jahren aufgebaut haben, zunächst anzugehen, eine Anschubfinanzierung. Planerisch ist dieses Sondervermögen Ende dieses Jahres aufgebraucht. Ende dieses Jahres befinden wir uns in der Zeit nach oder vor oder wie auch immer dem Sondervermögen. Wir müssen dann auf den Einzelplan 14 zurückgreifen. Und das ist ja auch das, was der Minister sehr deutlich gemacht hat, dass er sehr konkret Bedarfe aufzeigen kann, um das nötige Investment in die Bundeswehr in der nötigen Geschwindigkeit auch weiterhin tätigen zu können. Das betrifft nicht nur Personal, sondern im Wesentlichen auch Rüstung. Ab 25 also wird es aus dem Einzelplan 14 nur noch im geringen Umfang Investment geben in die Bundeswehr oder eben auch in die Rüstungsindustrie. Und die Frage, die hinter den doch sehr klaren Worten und wie ich finde auch noch sehr freundlichen Worten von ärgerlich stehen, ist ja nun mal, können wir es uns leisten, in den Jahren 25, 26 und 27 einen quasi Investitionsstopp für die Bundeswehr oder dementsprechend auch für die Rüstungsindustrie in Kauf zu nehmen. Entspricht das der Zeitenwende? Er ist ja optimistisch, dass wir das Verfahren, was wir bei den jetzigen Schritten noch sehen, und da mag ich hier nochmal das Strucksche Gesetz anfügen, kein Haushalt geht so aus dem Parlament raus, wie er reingeht. Das ist sein Ziel, diese jetzt anstehenden Verhandlungen im Parlament zu nutzen, um dazu eine Verbesserung der Situation zu führen. Wenn Sie ein Beispiel brauchen, nicht zum Personalbereich, da habe ich leider nichts, das muss ich Ihnen nachliefern, aber für Rüstung wissen Sie ja, das haben wir hier auch schon so gesagt, dass wir zum Beispiel verpflichtet sind, für die NATO Munition bereitzuhalten, 30 Days of Supply, so nennt sich das, also 30 Tage für eine angenommene Kriegsrotation von Munition müssen wir in unseren Lagern haben. Und das Investitionsvolumen dafür überschreitet deutlich die 20-Milliarden-Grenze. All das ist etwas, was wir in den nächsten Jahren bis dahin bewältigen müssen. Und um das Beispiel nochmal aufzunehmen, 25, 26, 27 ohne größere Investments bedeutet, dass wir erst ab 28 wieder im größeren Umfang bestellen können. Dann wird die Industrie ihre Kapazitäten nicht gesteigert haben. Und wir werden dann eben erst mit Zulaufen ab 2030 wieder rechnen können. Das ist die Konsequenz, wenn wir in den nächsten Jahren 25, 26, 27 aus dem Einzelplan 14 im derzeitig geplanten Umfang nur investieren können. Um das auch mal deutlich so hier darzustellen, weil ich es noch nicht so deutlich gefunden habe. Ich hoffe, es hilft Ihnen und Personal muss ich nachliefern.
Nur eine Konkretisierung. Es ging jetzt in den Fällen nicht um Übernahme von Soldaten auf Zeit im Beruf, sondern die dann ausscheiden und dann noch ein Jahr oder sowas. Also das war wohl früher üblich, oder es war die Regel. Man hängte noch ein Jahr dran.
Also auch da muss ich Ihnen das nachliefern und kann nur mit Hinweis auf den Haushalt, aber auch da sagen, dazu braucht man Haushaltsstellen. Ja.
Herr Alipo, hatten Sie sich gemeldet zum Thema? Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten.
Darf ich da nochmal beim Verteidigungsministerium nachfragen, in welcher Größenordnung wäre das denn realistisch, dass sich die Verteidigungsausgaben nochmal verändern? Oder mit welcher Vorstellung geht der Minister dann in solche Verhandlungen?
Auch die Zahl ist ja konkret auch von ihm selbst benannt. Er sieht für 2015 einen mit Bedarf hinterlegtes Volumen von etwa 6,5 Milliarden bis 7 Milliarden mehr, um die Zeitenwende in der nötigen Geschwindigkeit aufrechterhalten zu können.
Und das stellen Sie sich auch als realistisch vor, dass sowas im Verhandlungen mit dem Bundestag nochmal verändert werden könnte?
Ich habe den Minister so verstanden, dass er durchaus erwartet, dass die Gesprächsführungen jetzt genutzt werden, um darüber noch einmal zu sprechen, mit dem Ziel natürlich auch, wenn das gemeinsame Erkenntnis ist, zu Veränderungen zu führen.
Herr Kollege, bitte.
Ja. Turuxen, RTL und NTV. Eine Frage an Herrn Kollatz nochmal. Ein bisschen anderes Thema, Stationierung von Mittelstreckenraketen. Wir haben eine Umfrage von Forse auch in Auftrag gegeben. 2/3 der Ostdeutschen sind dagegen. Wie weit sind da die Planungen? Gibt es da Termine? Gibt es da schon Orte, wo die stationiert werden müssen? Was können Sie uns dazu sagen?
Also zur Stationierung von ausländischen Streitkräften in Deutschland kann ich hier nicht viel zu sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir uns im Verteidigungssektor natürlich regelmäßig dazu austauschen. Das betrifft aber mehr Austausch auf Fach- und Truppenebene. Und für die Frage Stationierungszeitpläne kann ich Ihnen hier keine Informationen geben. Das ist nicht mein Sektor.
Dann Herr Kollege, bitte.
Mario Kubina von der ARD zum gleichen Thema. Die Frage an Herrn Kollatz und an Herrn Fischer. Ihre Häuser haben ja die Fachpolitiker im Parlament schriftlich unterrichtet über diese Stationierungspläne. Es gibt aber auch Forderungen, Sie wissen das, nach einer weitergehenden Befassung im Parlament. Ist eine solche Befassung nach der Sommerpause geplant? Wenn ja, in welcher Form?
Ich kann gerne einsteigen, weil sich auch der Minister heute Morgen hörbar, ich glaube auch bei Ihnen, geäußert hat. Er sieht es so, dass da keine Gründe gegensprechen, das auch im Parlament zu erörtern. Wir haben jetzt die parlamentarische Sommerpause und ich bin festen Überzeugung, dass das kabinettseitig auch genutzt wird, um mit dem Parlament rechtzeitig in Verbindung zu treten und über solche Gespräche dann eine Vereinbarung zu erzielen.
Hat sich damit Ihre Wortmeldung von Anfang verändert oder erledigt? Nee,
die besteht weiterhin und ich hätte noch einen Zusatz, aber Herr Fischer erst.
Ja, ich kann ergänzen, wenn Sie das Mikrofon anstellen. Genau, also ich kann mich dem nur anschließen, was für das Auswärtige Amt und für die Ministerin, was Herr Kollatz gesagt hat. Am Ende ist es natürlich auch das vornehmste Recht des Parlaments, selber sich eine Tagesordnung zu geben und zu überlegen, über welche Themen man dort beraten und diskutieren möchte. Und für die Außenministerin kann ich nur sagen, sie hat sich dieser Diskussion gestellt und freut sich immer über diese Art von sicherheitspolitischen Diskussionen, in denen es ja wichtig ist, nochmal deutlich zu machen, welche Art von Bedrohung Deutschland sich derzeit zu stellen hat. Und unter welchem Druck die europäische Friedensordnung steht.
Dann zum gleichen Komplex eine Frage an Herrn Büchner. Das hat ja nicht nur die Art der Kommunikation bei manchen für Verwunderung gesorgt in dem Zusammenhang, sondern auch die Tatsache, dass es sich um eine bilaterale Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten von Amerika handelt. Warum eigentlich? Gab es vorausgehende Diskussionen und Verhandlungen auch mit anderen NATO-Partnern? Es ist ja immerhin eine historische Entscheidung, die mit Risiken auch für Deutschland verbunden ist. Risiken, die man streuen könnte, war eigentlich immer die Linie des Bundeskanzlers mit Blick auf die Ukraine-Hilfen etwa zu sagen, wir müssen Risiken streuen. An der Stelle hat man den Eindruck, nee, da geht jetzt Deutschland voll ins Risiko.
Das ist eine Entscheidung, die der Bundeskanzler ja mehrfach und auch ausführlich begründet hat. Das vielleicht vorweg mal. Und natürlich ist diese Entscheidung, diese Absprache auch mit den Vereinigten Staaten eingebettet in die gesamte Sicherheitsstrategie und in die gesamten Planung der NATO.
Dann gehen wir zurück zu Herrn Polanski mit einem neuen Thema.
Ich hätte eine Frage ans Finanzministerium, bitte. Es sollte ja jetzt im Juli, glaube ich, vorgelegt werden oder vorliegen, die Rechtsprüfung der Überlegung, dass man bestimmte Verfahren wählt in der Haushaltsaufstellung, Stichwort Autobahn GmbH, Deutsche Bahn AG und auch die KfW, dass da Geld sozusagen, diese 8 Milliarden Euro, dazu beitragen können, die vorhandene Lücke zu schließen. Diese Rechtsprüfung, Wird die jetzt in diesen Tagen zu erwarten sein oder wie ist da der Zeitplan?
Vielen Dank, Herr Polanski, für die Frage. Der Minister hat sich dazu ja schon eingehend geäußert. Ich meine auch mehrfach, die Prüfung dauert an und wie üblich wird kommuniziert, wenn es etwas zu kommunizieren gibt. Da habe ich jetzt aktuell keinen neuen Stand.
Ich muss trotzdem nochmal nachfragen. Also es wurde ja gesagt, im Juli sollte es vorliegen. Heute ist der 31. Juli. Ist jetzt schwieriger, die Prüfung, oder was ist da jetzt die Begründung?
Der Minister hatte sich ja auf verschiedene Aspekte bezogen in seinen Ankündigungen und welche Stellen hier angebunden werden. Und da kann ich leider im Moment nur dabei bleiben, die Prüfungen dauern an.
Herr Kubina?
Der Minister hat aber auch erkennen lassen, dass er zumindest bei einem Punkt dieser angedachten Maßnahmen nicht ganz so zuversichtlich ist, dass es funktionieren könnte. Also würde mich interessieren, welchen Plan B gibt es denn für den Fall, dass man doch vielleicht auch während der Sommerpause sich nochmal zusammensetzen müsste, um irgendwie diese 8 Milliarden aufzutreiben, damit dann die parlamentarische Befassung nach der Sommerpause ordnungsgemäß vonstatten gehen kann. Vielleicht an Sie, aber auch ans BPA die Frage, ob dann nochmal Dreierformate geplant sind, was da konkret der Plan ist für den Fall, dass die Prüfung zu ihrer Unzufriedenheit in Teilen ausfällt?
Ich kann mich hier nicht an möglichen Spekulationen beteiligen. Der Minister hat sich, glaube ich, einem Kollegen von Ihnen dazu aber auch schon verhalten und sich dazu geäußert. Dabei würde ich es belassen an dieser Stelle. Ja.
Und Herr Büchner, Dreiergespräche noch während der Sommerpause für diesen Fall? Denn wir wollen ja alle nicht erleben, dass die Haushaltsberatungen so laufen wie im vergangenen Jahr.
Also wenn die drei Herren Bedürfnisse haben, miteinander zu reden, dann können die es ja jederzeit tun. Und natürlich stehen die auch in einem ständigen Austausch. Also es gibt da kein Kommunikationsdefizit innerhalb der Bundesregierung.
Herr Krämer.
Ganz kurz, es gibt ja eine softe Deadline. Am 16. August soll ja der Haushaltsentwurf an den Bundestag zugeleitet werden. Ist diese Deadline in Gefahr?
Herr Krämer, Sie sprechen das übliche Verfahren an zur Zuleitung von Regierungsentwürfen an die parlamentarischen Stellen. Daran hat sich bisher nichts geändert. Ich habe da keinen neuen Stand und die Prüfung, wie gesagt, an Herrn Polanski, die Prüfung dauern an. Und die Zuleitung ist vorgesehen.
Frau Markmeier mit einem neuen Thema. Frau Markmeier?
Ich hätte ein paar Fragen zum Bürgergeld. Und zwar läuft da ja seit einiger Zeit eine
Debatte. Wir können Sie kaum verstehen.
Ja. Ich habe ein paar Fragen ans Arbeitsministerium zur Bürgergelddebatte. Neu heute sind die Forderungen erstens aus der FDP, die Bürgergeldempfänger nach Gruppen zu sortieren und unterschiedliche Leistungen zu haben. Und eine weitere Forderung ist Arbeitspflicht. Ich wüsste gerne zu beiden kurz von Ihnen, ob das möglich ist.
Ganz allgemein haben wir uns zum Bürgergeld ja am Montag hier schon ausführlich eingelassen. Da bleiben wir auch weiter dabei. Das Bürgergeld sichert das menschenwürdige Existenzminimum und es wird bei nachgewiesener Hilfebedürftigkeit gezahlt und wir steuern jetzt in Einzelfällen nach. Ansonsten ändert sich da nichts. Ich wüsste auch nicht, auf welcher Basis, welchen Gesetzes man das einfach machen könnte. Also ich werde jetzt keine einzelnen Forderungen aus dem politischen Raum kommentieren, aber wenn man nun mal zum Beispiel sich Sachleistungen anguckt, wie sie im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes sind. Die wurden ja aus anderen Gründen gefordert und eingeführt, zum Beispiel, weil die Menschen dort auch teilweise in Sammelunterkünften leben oder um zu verhindern, dass Geld in andere Länder überwiesen wird. Das lässt sich jetzt nicht einfach auf andere Bereiche übertragen. Und ich wüsste auch nicht, auf welcher rechtlichen Grundlage man Menschen im Bürgergeld, je nach Ethnie oder was man sich da sonst ausdenken könnte, verschieden hohe Regelbedarfe auszahlen sollte.
Ja, danke. Eine Nachfrage noch. Sie sagen jetzt im Grundsatz, es wird sich nichts ändern. Es ist aber so, dass ja jeden Tag neue Zahlen in den Raum gestellt werden, zum Beispiel zu den Leuten, die nicht arbeiten wollen. Und da haben Sie am Montag gesagt, wir haben keine aktuellen Zahlen. Jetzt gibt es schon wieder eine neue, wie diesmal von Herrn Laumann aus Nordrhein-Westfalen. Können Sie nicht doch dafür sorgen oder können Sie nicht doch sagen, wie die aktuelle Lage ist? Also um wie viele Leute geht es da?
Also es ist eine verschwindend geringe Zahl. Die allermeisten Menschen, das habe ich auch am Montag ausgeführt, wollen arbeiten und bemühen sich, Arbeit aufzunehmen. Und ansonsten würde ich es dabei belassen, was ich am Montag dazu gesagt habe.
Frau Kollegin, bitte. Neues Thema. Bitte schön.
Danke, Gabriele Dunke von der ARD. Es geht um den in Belarus inhaftierten Deutschen. Da würde mich gerne interessieren, seit wann die Bundesregierung Kenntnis darüber hat, dass er begnadigt wird und was als nächstes passiert, wie es weitergeht.
Also, die Begnadigung hat gestern Abend stattgefunden und das haben wir bestätigt. Und wir haben gesagt, das ist eine erleichternde Nachricht und es wird Sie nicht überraschen, dass wir Sie lange überfällig fanden.
Noch eine Nachfrage ist, dass Belarus hatte von Lösungsvorschlägen gesprochen, was den Fall betrifft. Ist das Teil des Lösungsvorschlags oder wie ist da die Kommunikation mit Belarus?
Nach meiner Kenntnis hat der belarussische Präsident im Wege eines Gnadenaktes den betroffenen Deutschen begnadigt.
Herr Delfs dazu?
Herr Fischer, auch nochmal dazu. Sehen Sie jetzt eigentlich gestern diese Begnadigung als einen Erfolg der deutschen Diplomatie, weil die Bundesregierung war da ja in Kontakt mit dem Mann, hat er sich auch bemüht? Oder ist das ein Teilerfolg? Versucht man weiter eine Freilassung zu erreichen? Weil ich glaube, das ist jetzt ja praktisch nur umgewandelt worden in eine lebenslange Freiheitsstrafe, wenn ich es richtig verstehe.
Wir haben den Betroffenen die ganze Zeit über konsularisch betreut, standen hier in Deutschland in engem Kontakt mit seinen Familienangehörigen und haben uns auch gegenüber den belarussischen Behörden intensiv für ihn eingesetzt und werden das auch selber tun. Und das Ziel ist natürlich, dass der Betroffene auch schnellstmöglich nach Deutschland zurückkehren kann.
Eine Nachfrage?
Ja. Wenn Sie ins Mikro sprechen, können wir Sie auch hören.
Ist denn jetzt von belarussischer Seite diese Begnadigung an irgendwelche Bedingungen geknüpft worden oder ist das sozusagen einfach mal so ein kleines Geschenk oder eine kleine Überraschung von Herrn Lukaschenko gewesen, die man dankbar zur Kenntnis nimmt?
Ich will jetzt nicht kommentieren, was Herrn Lukaschenko möglicherweise dazu gebracht hat, den deutschen Staatsangehörigen zu begnadigen. Ich kann nur sagen, es war eine für uns alle erleichternde Nachricht.
Herr Steiner mit einem neuen Thema.
Ja, das...
Hätte ich nochmal eine neue Frage dazu.
Ja.
Es wird ja immer wieder in letzter Zeit spekuliert, dass diese Begnadigung eigentlich Teil eines größeren Gefangenenaustauschs sein könnte mit Belarus, aber vor allen Dingen auch mit Russland. Da wird auch der Name Krassikow, also der Tiergarten-Mörder, immer wieder genannt. Können Sie dazu irgendwas sagen? Gibt es da irgendwie weitere Gespräche zu dem Thema oder ist das jetzt erstmal sozusagen, ist das als ein isolierter Fall zu betrachten?
Ich glaube, diese Frage stellen Sie ja in regelmäßigen Abständen immer wieder und die Antwort ist dieselbe. Insofern verweise ich auf das Protokoll der Bundespressekonferenz.
Schließen Sie eine Freilassung des Tiergartenmörders kategorisch aus?
Das Auswärtige Amt ist nicht für Freilassung von irgendjemandem zuständig.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann Herr Steiner mit einem neuen Thema.
Ja, richtet sich teilweise an die gleichen, allerdings komplett anderer Zusammenhang. Herr Kall, Ihr Haus hat während der REC-PK hier mitgeteilt, dass Sie den Cyberangriff auf das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie von 2021 jetzt offiziell China attribuieren. Da würde ich gerne von Ihnen...
Darüber haben wir am Anfang dieser Pressekonferenz gesprochen, und zwar ausführlich.
Entschuldigung, da war ich noch nicht da. Dank BVG.
Okay.
Haben Sie was Spannendes verpasst?
Passiert.
Dann.
Du hast nicht getickert.
Herr Kubina nochmal. Hat sich erledigt. Frau Markmeier mit einem neuen Thema.
Ja, noch eine Frage ans Auswärtige Amt. Die Taliban haben angekündigt, keine Dokumente mehr von den Botschaften zu akzeptieren, von der früheren afghanischen Regierung verwalteten Botschaften zu akzeptieren. Was bedeutet das für afghanische Staatsbürger in Deutschland sowie für Deutsche, die nach Afghanistan reisen wollen, ist die erste Frage. Und die zweite ist, ist eine Taliban-geführte Botschaft denkbar?
Also, das sind jetzt sehr viele Dinge auf einmal. Ich fange erstmal an, dass wir eine Reisewarnung für Afghanistan haben und allen Deutschen davon dringendst abraten, nach Afghanistan zu reisen und, falls sich dort jemand aufhalten sollte, sich auf dem schnellsten Weg wieder zurück in ein sicheres Drittland oder auch nach Deutschland zu begeben. Das vielleicht zu einem Teil Ihrer Frage. Ansonsten schauen wir uns natürlich die Konsequenzen dieser öffentlichen Verlautbarung an, die ja von einer Regierung erfolgt ist, die wir nicht anerkennen.
Was heißt das?
Das heißt, dass wir schon vorher mit der afghanischen Botschaft hier zusammengearbeitet haben. Die afghanische Botschaft, das hatten wir hier schon einmal erläutert, hat sich personell seit dem Fall Kabuls nicht verändert. Der damalige Botschafter ist weiterhin Botschafter und wir werden diese Kontakte zur afghanischen Botschaft auch weiter fortsetzen.
Herr Nils, dazu? Entschuldigung.
Für die Leute, die davon betroffen sind. Naja, also ändert sich da jetzt was oder nicht?
Also zu den Konsequenzen müsste zunächst wahrscheinlich einmal auch, weil es ja Fragen des, wahrscheinlich meinen Sie Fragen des Aufenthaltsrechts betreffen, dass da wäre das BMI für zuständig. Aber maßgeblich für die Anerkennung von Dokumenten ist doch sozusagen die deutsche Haltung. Und als Bundesregierung, habe ich ja gerade schon gesagt, erkennen wir das Taliban-Regime nicht an. Und über die Praxis der Anerkennung von Dokumenten entscheiden deutsche Behörden hier in Deutschland und nicht die Taliban.
Dem, Sie ergänzen? Nee, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Sollten wir noch was ergänzen können, liefere ich das nach.
Herr Nils.
Ja, ein Softpunkt in der Schlussrunde, wenn es gestattet ist, hoffentlich nur vermeintlich abwegig. Das Lafayette-Kaufhaus hat heute geschlossen. Das galt ja mal als mehr als nur eine Investition, geradezu als deutsch-französisches Symbol. Ich glaube, es ist auch das einzige größere Haus außerhalb Frankreichs etc. Gibt es da eine hochoffizielle Reaktion von wem auch immer dieser Regierung, Ministeriums auch immer, ein Ausdruck des Bedauerns oder dergleichen, nicht im hochpolitischen Bereich, aber trotzdem könnte ja sein. Herr Büchner.
Nee, dazu gibt es von mir keine Reaktion.
Die Kulturstaatsministerin hat auch nicht reagiert oder der Wirtschaftsminister?
Das ist eine wirtschaftliche Entscheidung, zu der wir, die wir nicht kommentieren.
Danke sehr.
Ich sage auch danke für diesen Mittwochmittag. Freitag sehen wir uns nicht. Gute Restwoche.